Wann hattest du zuletzt so eine richtig gute Situation, einen richtig guten Moment? Vielleicht jetzt gerade an Weihnachten, mal mit der Familie zusammen zu sein. Ich spreche aber nicht von einem bestimmten guten Moment, ich spreche vielmehr von einem Moment, einem geistlichen Moment. Wann hattest du so eine richtig gute Zeit mit Gott? Vielleicht eine lang ersehnte Gebetserhörung. Vielleicht die Taufe oder vielleicht Gottes Reden nach so langer, langer Zeit. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir uns sehr stark auf unsere Gefühle fokussieren und so streben wir auch danach, immer wieder ein gutes Gefühl zu haben, vielleicht ein besonderer Lobpreismoment zu haben. Und das Spannende ist, dass wir in der Bibel so etwas auffinden. Beispielsweise, als Jesus mit seinen Jüngern auf einen Berg ging, er ging nur mit 3 Jüngern, Johannes, Jakobus und Petrus. Und da erschienen die großen Propheten, nämlich Mose und Elia. Und Petrus war so begeistert von diesem Moment und hat gesagt, komm, lass uns hier Hütten bauen. Lasst uns in diesem Moment bleiben. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich bei meiner Mentorin. Und ich sagte zu ihr, ich habe ein Problem, mir geht's gerade richtig gut. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat, aber das Problem war nicht, dass es mir richtig gut ging, sondern dass ich mich fürchtete, dass es ja irgendwann nicht mehr so gut sein würde. Weil nach jedem Höhepunkt kommt ja auch irgendwann wieder ein kleines Tal. Wer von uns möchte Alltag? Ich nicht immer. Wir kommen gerade von Weihnachten und die Weihnachtsgeschichte ist ja auch zum einen eine Geschichte, die sehr viel Entbehrung mit sich bringt. Also Maria, die auf einmal schwanger wird, obwohl sie nicht verheiratet gewesen ist. Dann dieser lange Weg nach Bethlehem auf diesem Esel. Dann gar kein Platz und sie mussten in einen Stall. Aber dann endlich kommt Jesus auf die Welt, der Retter. Und dann gibt es diese ganz, ganz, ganz vielen Lobpreismomente. Dann kommen die Hirten und feiern den Retter. Sie wissen, Gott ist mit uns, Immanuel, deswegen ist Jesus geboren. Nach den Hirten gehen Maria und Josef 8 Tage später in den Tempel und aus dem Nichts kommen 2 unterschiedliche Menschen, 2 gottesfürchtige Menschen, nämlich eine Prophetin, Hanna und Simeon. Und sie beide beten Jesus an und sie preisen Gott dafür, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und dann, irgendwann später, wir wissen nicht wann genau, kommen die Weisen aus dem Morgenland und beten an. Also Menschen, die total weit gereist sind, die aufgrund der Sterne wussten, okay, da ist der König der Juden geboren und sie beten an und bringen Schätze mit. Ein weiterer Lobpreismoment. Und dann kommt der harte Alltag und da setzt unsere Erzählung ein. Und ich lese mal aus Matthäus 2, 13 bis 23. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war. Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes, dessen Sohn Archelaus, regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war. Er sollte Nazarener genannt werden. Soweit mal der Bibeltext. Ja, also ein wunderbarer Moment. Die Sterndeuter oder die Weisen aus dem Morgenland reisen ab und noch in der Nacht erhält Josef einen Auftrag von Gott, einen Befehl. Er hält den Auftrag, nämlich nach Ägypten zu fliehen. Und Gott begründet das auch damit, nämlich, dass Herodes Jesus umbringen will. Wir müssen wissen, dass Herodes zuvor erfahren hat, dass die Sterndeuter auf der Suche nach dem König der Juden gewesen ist, nämlich nach Jesus. Wir wissen in der Bibel oder erfahren in der Bibel nicht sehr viel von Josef, aber wir erfahren ein paar Dinge über ihn, die ich denke, ja, ihn sehr vorbildhaft erscheinen lassen. Zum einen ist er ein sehr gehorsamer Mensch und ein sehr loyaler Mensch. Und zum anderen spricht Gott zu ihm, und zwar durch Träume. Josef diskutiert hier nicht lange und fragt, also warum soll ich jetzt umziehen, sondern er handelt sofort. Es wird auch ein unmittelbarer Gehorsam erfordert, nämlich steh auf, jetzt, mitten in der Nacht, steh auf. Es lässt mich so fragen, wann bin ich gehorsam? Wann bist du gehorsam? Gehorchen wir Gott so ohne, ja, widersprechen? Ich erinnere mich an eine Situation, da wusste ich genau, ich muss etwas tun. Gott hat mir durch verschiedene Umstände gezeigt, was zu tun war, und ich hatte da gar keine Lust zu. Und letztendlich habe ich dann noch sehr geistlich einen Tag der Stille eingelegt und gedacht, dass Gott doch noch irgendwie anders zu mir sprechen würde, und dadurch, dass ich dann vielleicht noch mehr Zeit mit ihm verbringe, er doch einen anderen Willen hat. Aber Gott hat nicht mit sich verhandeln lassen, und später erfuhr ich, dass es sehr gut gewesen ist, was er gefordert hat. Gott redet ja zu uns auch noch heute, nicht immer durch Träume, bei mir zum Glück nicht, auch nicht immer durch direktes Reden, auch wenn er es bei einzelnen Menschen tut, aber auf alle Fälle durch sein Wort, durch die Bibel, manchmal aber auch durch andere Menschen. Oder auch sein Geist. Wir Christen haben seinen Geist, und er erinnert uns und gibt uns immer wieder die Gewissheit, dass wir beispielsweise Gottes Kinder sind. Oder er erinnert uns an das, was Gott möchte. Josef und Maria, man kann davon ausgehen, dass sie gerade dabei waren, sich einzuleben in Bethlehem. Denn ein paar Verse zuvor lesen wir, dass die Sterndeuter nicht in den Stall kommen, sondern in das Haus. Also Maria und Josef waren inzwischen in ein Haus umgezogen und wahrscheinlich sich dabei sesshaft niederzulassen. Und dann dieser Befehl, kein leichter Befehl. Und ich finde, das Herausforderndste an diesem Befehl ist noch, dass Gott sagt, bleib dort, bis ich dir neue Anweisung gebe. Also es ist eine bestimmte Zeit und wir wissen nicht und Josef weiß nicht, wann darf er wieder zurückgehen. Eine Übergangssituation. Und letztendlich drückt aber doch Gottes Befehl aus, dass er dafür sorgt, dass Jesus der Retter ist und bleibt und dass er sorgt. Wir haben gehört, dass davor Josef Schätze bekommen hat, nämlich Gold beispielsweise. Und das Gold half ihm, jetzt auf der Flucht zu überlegen. Des Weiteren fügt dann Matthäus noch an, der Schreiber des Berichts, dass sich damit etwas erfüllt, was schon im Alten Testament zu lesen ist, nämlich in Hosea 11, Vers 1 finden wir diesen Vers. Dort bezieht es sich auf Israel, den Gott auch als meinen Sohn nennt, und hier bezieht es sich auf Jesus, der aus Ägypten geführt wird. Josef flieht, er ist gehorsam, er befolgt den Befehl und er fliegt noch sofort nach Ägypten. Und Herodes, als er merkt, dass er keine Anweisung von den Sterndeutern bekommt, wo denn jetzt dieser neugeborene Junge zu finden ist, wird er zornig und lässt alle möglichen Jungen in diesem Ort umbringen, die bis zu 2 Jahre alt sind. Wir müssen uns mal ein bisschen über Herodes unterhalten. Wir erfahren von Herodes, dass er ein sehr machtbesessener und grausamer Tyrann gewesen ist. Es gibt einen Zeitgenosse von Jesus, Josephus, und das war ein Historiker. Und durch Josephus erfahren wir einige Hintergrundinformationen zum Neuen Testament. Und wir erfahren unter anderem, dass Herodes über Leichen ging, um seine Macht erhalten zu können, dass er ein großartiger Bauherr gewesen ist. Er wollte sich bei den Juden einschleimen, dadurch hat er den Tempel aufbauen lassen, noch verschönern lassen, aber letztendlich war es ein Mensch, der über Leichen ging. Er ging über Leichen, wenn er gesehen hat, dass er nicht die Macht bekommen könnte oder das Ansehen bekommen könnte, wenn da andere Menschen gewesen sind, die ihm in die Quere gekommen sind. So ließ er beispielsweise seine Söhne umbringen, ein paar seiner Söhne und auch einer seiner Frauen. Und etwas sehr Grausames war, als er gestorben ist, ließ er zuvor ein paar Männer verhaften und wir lesen dann folgenden Ausspruch von ihm: Ich habe aber die Macht, eine prächtige Totenfeier zu erhalten. Soldaten sollen die verhafteten Männer, also die er verhaften ließ, umstellen und im Augenblick meines Todes töten, damit jede Familie in Judäa wider ihren Willen über mich weine. Also ein grausamer Mensch, der Anerkennung wollte, der Macht wollte, und diese Machtbesessenheit ließ ihn natürlich auch nicht davor scheuen, jetzt ein paar Kinder umbringen zu lassen. Man kann davon ausgehen, dass es so circa 10 bis 20 Jungs gewesen sind, die in Bethlehem umgebracht wurden, weil Herodes an der Macht bleiben wollte. Und ich stelle uns mal eine provokative Frage. Was tue ich, was tust du, damit du Macht und Anerkennung beibehalten kannst beziehungsweise erhalten kannst? Was tust du, damit du Macht und Anerkennung beibehalten kannst beziehungsweise erhalten kannst? Ich glaube, die Frage ist zum einen auch sehr heilsam, weil ich erkenne, wo ich an Gott schuldig werde und wo ich an meinen Mitmenschen schuldig werde. Um Macht und Anerkennung zu erhalten, stehe ich in der Gefahr, vielleicht zu manipulieren, andere Menschen zu ignorieren, andere Menschen klein zu halten, schlecht zu reden. Mir ist richtig schlecht geworden, als ich mir diese Frage gestellt habe, weil ich gemerkt habe, oh wow, das sind doch einige Dinge, die ich tue, um die Anerkennung zu erhalten, die ich möchte. Und das Gute ist, dass Jesus ja genau dafür kam und dass er vergibt und dass er das gerne tut. Und auf der anderen Seite ist diese Frage auch sehr heilsam, weil ich ja auch dadurch Dinge tue, die vielleicht mir nicht gut tun, nämlich beispielsweise fliehe. Ich erinnere mich an eine Situation vor einigen Jahren, da war ich krank und lag in meinem Bett und ich klappte meinen Laptop leider auf und las folgende Zeilen: Liebe Madeleine, nimm es nicht persönlich, aber du bist unfähig. Und in dem Moment habe ich mir so sehr gewünscht, Gott würde mir sagen, fliehe, fliehe in ein Gebiet, wo alle Menschen dich anerkennen und lieben. Aber das hat er nicht getan. Stattdessen habe ich in der Bibel gelesen, von Mose gelesen, der immer wieder mit seinem Volk in Clinch gewesen ist, weil Mose sich nicht so verhalten hat oder nicht das getan hat, was das Volk gerne hätte. Und ich finde, es macht frei zu merken, okay, es kommt letztendlich nicht darauf an, dass ich die Anerkennung erhalte, die ich mir wünsche, sondern es kommt darauf an, wer auf dem Thron sitzt, und das ist Jesus Christus. Und dann bedeutet das, was andere Menschen sagen, die niederschmetternden Aussagen, verlieren so sehr an Gewicht. Sie bedeuten nicht mehr so viel. Die Frage ist, wen beten wir an? Wen betest du an? Wer ist dein König? Ist das Jesus? Ist das du selbst? Oder ist das dein Gegenüber, der dir nicht immer so wohlgesonnen ist? Wir lesen weiter, dass Herodes dann stirbt und Josef endlich, wer weiß, wann das gewesen ist, endlich diese Anweisung bekommt, wieder zurückzugehen. Wir können davon ausgehen, dass er wieder nach Bethlehem gehen wollte. Das lesen wir ab Vers 22. Und Josef gehorcht natürlich. Das ist ja schön, endlich wieder zurückzugehen nach dieser unbestimmten Zeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Hoffnungsmoment gewesen ist. Doch dann zerplatzt diese Hoffnung. Sie zerplatzt deshalb, weil er erfährt, dass Herodes Sohn an die Macht kommt. Und Herodes Sohn war schrecklicher als sein Vater. Herodes Sohn, wir erfahren über ihn, dass er aufgrund seiner Grausamkeit letztendlich von Kaiser Augustus abgesetzt worden ist und in die Verbannung geschickt worden ist. Also es ist sehr gut nachvollziehbar, dass Josef Angst hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment diese Frage gekommen ist, Gott, weshalb dieser Befehl? Weshalb soll ich jetzt wieder in dieses Land zurückgehen, wenn ich dort einem noch grausameren Mensch begegne? Und Gott geht auf diese Angst ein. Und das Spannende ist, weil wir in der Bibel ja immer wieder diese Aussagen finden, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich trage dich, ich halte dich. Aber dieses Mal ist es eine ganz, ganz andere Anweisung, nämlich geh nach Galiläa. Und das macht Josef auch und lässt sich in Nazareth nieder. Und das dritte Mal in diesem Abschnitt nimmt Matthäus Rückgriff auf das Alte Testament. Er sagt, auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war, er sollte Nazarener genannt werden. Also auch hier erfüllt sich wieder die Schrift. Das Spannende ist ja, dass wir auch Verheißungen in der Bibel haben. Verheißungen, die auf uns zutreffen und die für uns vielleicht manchmal gar keinen Sinn machen. Die wir erst im Nachhinein vielleicht erkennen, dass da Wahrheit drinsteckt. Beispielsweise Römer 8, Vers 28. Alle Dinge, die dienen uns zum Besten, denjenigen, die Gott lieben. Das macht in dem Moment, in dem ich leide, vielleicht überhaupt gar keinen Sinn. In dem Moment verstehe ich nicht, weshalb sollte mir das jetzt bitte zum Besten dienen. Und vielleicht so machte das auch mit Jesus gar keinen Sinn, dass dieser Retter in Bethlehem gewesen ist und in Ägypten gewesen ist, aber nicht in Nazareth, das, was eigentlich die Schrift vorausgesagt hat. Aber wir wissen, dass Gott alles in der Hand hat und dass sich das, was wir in der Schrift lesen, erfüllt, auch wenn wir es in bestimmten Momenten nicht verstehen. Unerwartet alltäglich. Aus diesem Textabschnitt lernen wir ja, dass der Alltag nicht nur aus Höhemomenten besteht. Aber wir lernen auch, dass Gott spricht. Und wir wissen, dass er das auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise macht. Die Frage, die wir uns stellen können, ist: Gehorchen wir ihm? Wir wissen, dass er versorgt, dass er derjenige ist, der gute Pläne hat, auch wenn wir sie in dem Moment nicht erkennen. Jesus ist König und er ist Retter, er ist Gott mit uns. Die Frage ist, erkennen wir das an oder setzen wir uns manchmal selbst auf den Thron beziehungsweise den anderen? Es liegt so viel Freiheit darin, ihn auf den Thron zu setzen. Und wir lernen aber auch aus diesem Abschnitt, dass Hoffnungen zerplatzen können. Aber dass Gott doch derjenige ist, der zu seinen Zusagen steht und der alles zum guten Ende führt.